Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Geschwister, Advent haben wir ja gerade schon gehört, da geht es um das, was kommt. Warten auf das, was kommen mag. Und da haben ja Menschen ganz unterschiedliche Auffassungen, was da kommt. Ich bin einmal in der Woche mit meiner Walking-Gruppe unterwegs. Und als wir da so durch den Wald gelaufen sind, spricht eine mich so an und nachdem wir so gesprochen haben über die Ereignisse unserer Zeit, so Kriege, Naturkatastrophen, Hungersnöte und Flüchtlinge, sagte meine Gesprächspartnerin dann, ja, der Weltuntergang ist wohl nahe. Darauf erwiderte ich, wir gehen nicht dem Weltuntergang entgegen, sondern der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Doch wie ist das mit den vielen Katastrophen, die wir ja so erleben? Nehmen die nicht immer mehr zu? Vor Jahren wollte die UNO die Zahl der Hungernden auf die Hälfte reduzieren innerhalb von 10 Jahren. Und mittlerweile sind es mehr, als damals war. Grund dafür sind Kriege, Dürren, Überschwemmungen, Korruption und so manches andere. Hat meine Gesprächspartnerin doch recht, dass wir dem Weltuntergang entgegengehen? Wer sich in der Bibel auskennt, der weiß, dass Jesus diese Katastrophen alle schon angekündigt hat. Also wir brauchen gar nicht überrascht zu sein. Es steht wortwörtlich in Matthäus 24, dass das zunehmen wird. Und wer meint, es würde immer weniger werden, der lebt in einer Illusion. Aber nicht in dem, was wir in Gottes Wort gesagt bekommen. Und viele Christen scheitern daran, weil sie in Illusionen leben und nicht wirklich in Gottes Wort nachgraben und schauen, was da steht. Aber Jesus bleibt da nicht bei diesen Katastrophen, die immer mehr werden, hängen, sondern er gebraucht dann ein Bild, das ich gestehe es, nicht so gut verstehen kann, wie all die Frauen, die jetzt unter uns sitzen und schon Kinder bekommen haben. Er spricht nämlich von den Wehen. Ja, wie ist das mit diesen Wehen, wenn Jesus dieses Bild da gebraucht? Die Wehen, wenn die einsetzen, das bereitet den Frauen Schmerzen. Und das sind manchmal ganz schön schlimme Schmerzen. Also ich weiß noch, wie mein erster Sohn geboren wurde, wie meine Frau da geplagt war mit ihren Wehen. Und diese Frauen, die Kinder gebären und diese Schwere ertragen müssen, ertragen das, warum? Weil sie sich darauf freuen, dass sie bald das Kind in den Armen halten können. Und dann ist die Freude übergroß. Also diese Vorfreude auf das Kind, das geboren wird, gibt die Kraft und die Ausdauer, diese Schmerzen auszuhalten. Dieses Bild gebraucht Jesus, dass das Schreckliche, was in dieser Welt geschieht und uns Schmerzen bereitet, dass das der Hinweis ist, dass das Wunderbare, das Tolle, das Herrliche, was er verspricht, kommen wird. Und da möchte ich in 3 Punkten darüber sprechen, über was wir uns freuen können. Zunächst Freude an dem, der kommt. Woher wissen wir denn, dass Jesus kommt? Jesus selbst hat es mehrfach seinen Jüngern gesagt, dass er wiederkommt. Zum Beispiel in Matthäus 24, ab Vers 30. Da heißt es, und dann werden wehklagen alle Stämme auf Erden und werden sehen, den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit kommen. Und er wird seinen Engel senden mit den hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den 4 Winden von einem Ende des Himmels bis zur anderen. Hier spricht Jesus von dem Menschensohn, der kommen wird, von sich als dem Menschensohn. Das ist ein Titel aus dem Propheten Daniel und dieser Titel macht deutlich, dass er als endzeitlicher Richter kommt. Als der, der diese Welt richten wird und sie wiederherstellen wird. Wenn er in Macht und Herrlichkeit kommt, dann verändert sich diese Welt zum Guten. Dann wird alles neu. Dann werden auch die Machthaber, die Großen in der Politik, aber die Kleinen auch in den Familien, in dieser Welt entmachtet. So hat schon beim Kirchentag 1950 der spätere Bundespräsident Heinemann gesagt: Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Und mit seinem Kommen werden nicht nur die ungerechten Machthaber entmachtet, die erbarmungslos ihre untergebenen Menschen unterdrücken, sondern auch die Schöpfung wird sich erholen und erneuern. Von dieser Hoffnung, von dieser Sehnsucht wird ja auf unterschiedlicher Weise auch immer wieder bei Filmen das uns so aufgezeigt. Zum Beispiel bei dem Film König der Löwen, da ist ja, dass der wirkliche König, der amtieren sollte, nicht da war und ein anderer König war, war dann alles kaputt gegangen. Und als dann der echte König Simba dann eingesetzt wird, fängt es wieder an zu regnen und die Natur blüht auf. Ähnlich bei dem Film Herr der Ringe, als der König Aragorn dann als rechtmäßiger neuer König eingesetzt wird, auch da blüht die Erde auch wieder auf. Also in diesen Filmen ist diese Sehnsucht mit aufgenommen, die Jesus versprochen hat, was geschehen wird, wenn er wiederkommt. Die Schöpfung blüht auf. Was geschieht noch bei der Wiederkunft von Jesus? Es heißt hier, die Auserwählten werden von den Enden der Erden gesammelt. Nun werden sie endlich bei Jesus sein, so wie das Kind endlich in den Armen der Mutter nach der Geburt ist. Dieses Ereignis wird im 1. Thessalonicher Brief von Paulus ausführlich beschrieben. Dort schreibt er im Kapitel 4, denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaunen Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. So werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Also wenn Jesus kommt, werden die Toten, die an Jesus geglaubt haben, auferstehen. Sie werden Jesus entgegengerückt. Und gleichzeitig werden alle, die ihm vertrauen und noch hier auf Erden leben, auch ihm entgegengerückt, sozusagen die Engel Gottes nehmen sie von der Erde weg und bringen sie zu Jesus, dass sie bei Jesus alle Zeit sein sollen. Das wird Freude sein. So wie es Hedwig von Redern gedichtet hat in dem Lied, wenn nach der Erde leid Arbeit und Pein, das schreibt sie dann, dann wird das Schauen des Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Darauf gehen wir zu, dass Jesus wiederkommt und die Gläubigen ihm entgegengerückt werden und dann auch verwandelt werden. Und damit komme ich zum Zweiten. Freude an dem, was kommt. Und zwar, wir erhalten einen neuen Leib. Wenn Jesus kommt, erhalten die Verstorbenen, die Jesus vertraut haben, einen neuen Auferstehungsleib. Und diejenigen, die noch leben und an Jesus glauben, werden auch verwandelt werden. Sie bekommen einen neuen Leib, der dem Leib, dem Auferstehungsleib Jesus gleicht. Im Philipperbrief schreibt es Paulus in Kapitel 3, Vers 20, wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem herrlichen Leibe, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, tut er das noch ein bisschen bildhafter, ausführlicher beschreiben. Da heißt es, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, dieser Hütte, dieser Leib abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir, auch sehnen wir uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Geht es dir auch wie Paulus und mir? Seufzt du auch über deinen Körper, der so gebrechlich ist? Unsere Kraft ist begrenzt. Wir haben Begierden in uns, womit wir uns selbst und anderen Leiden zufügen. Wir haben mehr oder weniger Schmerzen. Und im Alter nehmen die zu. Ich merke es, wie die Gelenke wehtun, die Knie, der Rücken, ja, und so manches andere. Das nimmt zu. Wir haben die unterschiedlichen Krankheiten. Wir könnten diese Liste, wo wir unter unserem Körper leiden, immer mehr verlängern. Und je älter wir sind, desto mehr können wir dazu stimmen. Und die gute Nachricht, wenn Jesus kommt, erhalten wir einen neuen Leib. Ein Leib, der dem Auferstehungsleib von Jesus gleicht. Ein Leib, der nicht mehr sündigen kann. Ein Leib, der nicht mehr krank wird, der nicht mehr sterben kann. Ein Leib, der keine Schmerzen mehr hat. Ah, da freue ich mich so drauf. Ich stehe jeden Morgen mit Schmerzen auf, aber die werde ich nicht mehr haben. Wunderbar. Und ein Leib, der mit der Auferstehungskraft von Jesus erfüllt ist. So was Tolles erwartet uns. Und weil dies so ist, kann ich Paulus gut verstehen, dass er lieber mit diesem Leib überkleidet wird bei der Entrückung der Christen, als durch den Tod entkleidet zu werden. Paulus hofft also, dass er das Erscheinen von Jesus noch erlebt, zu seiner Lebzeit, dass da Jesus wiederkommt. Um dieses wunderbare Ereignis, um das zu erleben und dabei zu sein. Wir wissen, Paulus hat das so nicht mehr erlebt, aber er wird dann mit auferstehen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Doch nicht nur wir werden erneuert, sondern auch die Schöpfung wird erneuert. Und das ist das Dritte, Freude an dem, was kommt, die neue Schöpfung. Diese alte Erde wird mit Feuer vergehen, so schreibt es Petrus in seinem Brief und ermutigt uns, unser Leben so einzurichten, dass wir nach Gott fragen und auf Gott hören, damit wir in der neuen Welt, die Gott schaffen wird, dabei sind. Und dies beschreibt er dann mit folgenden Worten: Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach der Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Von dieser neuen Erde berichtet auch Johannes in der Offenbarung 21. Er schreibt: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und dann beschreibt er diese neue Erde, die vom Himmel herabkommt, dass diese neue Erde geschmückt ist wie eine wunderschöne Braut. Und diese Erde, da ist das neue Jerusalem darauf. Und Gott ist mitten in dieser Stadt. Er wohnt mitten unter seinen Menschen. Wir können Gott von Angesicht zu Angesicht schauen dort. Und Gott selbst, er wird sich uns zuwenden. Er, der schon jede Träne von dir gesehen hat, die du hier auf dieser Erde geweint hast, er wird deine Tränen abwischen. Er wird sich ganz persönlich dir zuwenden, die Tränen trocknen. Und dort werden Menschen sein, die sich von Gottes Liebe und Barmherzigkeit haben leiden lassen. Ungerechte Menschen werden dort keinen Raum finden. Und der Thron Gottes, der wird mitten in dieser Stadt sein, und von diesem Thron Gottes fließt ein Strom, ein Fluss, an dem rechts und links Bäume wachsen, und da heißt es, dass sie zwölfmal im Jahr Früchte tragen und die Völker kommen und sich daran laben und dass die Blätter heilende Wirkung haben. Und dann eine wunderbare Aussage: Es werden die Völker der Erde mit ihren unterschiedlichen Begabungen, mit ihren unterschiedlichen Traditionen, mit dieser Andersartigkeit, sie werden zu Gott kommen und mit ihrer Unterschiedlichkeit Gott ehren. Die Andersartigkeit der anderen Kulturen und Völker ist nun nicht mehr Grund für Angst, sondern Ursache zur Freude. Das wird was Herrliches sein. Wenn wir das dann miterleben, wie die unterschiedlichen Völker in ihrer unterschiedlichen Kulturen Gott ehren. Also ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, wie das wird. Das wird einfach wunderbar sein. Heute, da haben ja viele so noch Angst, wenn andere Kulturen da sind. Was machen die? Man versteht es nicht. Aber dort in der Geborgenheit bei Gott, da wird es pure Freude sein. Dieses und noch viel mehr wird in Offenbarung 21 und 22 genannt, worüber wir uns einfach freuen können. Da stellt sich aber zum Schluss noch die Frage, wer kann sich darüber freuen, dass Jesus kommt und an dem, was kommt? Freude an dem, wer kommt und was kommt, für wen gilt das? Wenn wir Matthäus 24, 25 lesen, dann werden dort die Auserwählten genannt, die die Engel Gottes sammeln werden. Auserwählten sind die Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, die erkannt haben, so wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen, ich brauche Jesus und seine Vergebung. Und wer das angenommen hat, der ist bei Gott willkommen, der wird dabei sein. Und diese Auserwählten, die warten auf Jesus, sie warten auf seine neue Welt. Sie rechnen damit, dass er kommen wird und die Gottes Welt, die Gottes neue Welt mit sich bringen wird. Und in den drei Gleichnissen, die Jesus dann Matthäus 24 und 25 erzählt, werden verschiedene Aspekte dieses Wartens dann deutlich. Die Wartenden leben mit Jesus. Sie pflegen die Gemeinschaft mit Jesus, mit ihm. Das wird bei diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen deutlich, die alle gemeinsam auf den Bräutigam warten, dass er kommt. 5 sind bereit, 5 sind nicht bereit. Und die nicht bereit sind, die, als der Bräutigam kommt, ihnen fehlt das Öl, sie gehen weg, um Öl zu kaufen. Die anderen sind bereit, sie gehen mit, sie sind im Festsaal, beim Hochzeitsfest. Und als die anderen 5 kommen, heißt es, ich kenne euch nicht. Wie ist das zu verstehen? Ja, Gott kennt doch jeden Menschen, wer wir sind und was wir so tun und was wir denken. Aber dieses Kennen ist gemeint, ich hatte keinen Umgang mit dir. Du hattest keinen Umgang mit dir. Du hast nicht mit mir gelebt. Also wer dabei ist bei diesem Hochzeitsfest, wenn Jesus Christus kommt, ist der, der mit Jesus gelebt hat, der auf ihn gehört hat, der sein Leben ihm anvertraut hat, in guten und in schweren Tagen. Und bei dem nächsten Gleichnis, das Jesus da in dem erzählt, ist dann, dass diejenigen, die auf Jesus warten, werden die von Gott anvertrauten Gaben, die sie bekommen haben, ihre Fähigkeiten, die sie von Gott bekommen haben, einsetzen zum Bau des Reiches Gottes. Da wird erzählt von den 3 Knechten, die von dem Herrn jeder was anvertraut bekommen haben. 2 haben damit gearbeitet und haben es vermehrt. Und der 3. hat aus Angst es vergraben, hat es so zurückgegeben. Und weil er nichts eingesetzt hat, nicht damit gearbeitet hat, heißt es, dass er draußen bleiben muss. Also Gott gibt uns Gaben und Fähigkeiten, nicht, dass wir uns darin sonnen und rühmen, sondern dass wir sie einsetzen zum Wohl unserer Mitmenschen und zum Bau des Reiches Gottes. Jesus kommt wieder. Bist du dabei? Hast du dein Leben Jesus anvertraut? Hast du Vergebung deiner Schuld? Und lebst du mit Jesus und hörst auf ihn? Wartest du auf sein Kommen und setzt du deine Gaben und Fähigkeiten zur Ehre Gottes ein? Wenn ja, dann freue dich, dass Jesus kommen wird und dein Leib erneuern wird und eine neue Schöpfung bringen wird. Und wenn du noch nicht mit Jesus lebst, noch nicht auf ihn wartest, Was hindert dich heute, damit anzufangen? Jesus freut sich, wenn du zu ihm kommst und zu ihm sagst, ich will mit dir leben. Ich bete mit uns. Herr Jesus, jetzt in der Adventszeit werden wir in besonderer Weise daran erinnert, dass du gekommen bist, um uns zu retten, als du in Bethlehem geboren wurdest, am Kreuz gestorben bist und den Tod überwunden hast durch deine Auferstehung. Wir werden aber auch daran erinnert, dass du wiederkommen wirst, um Gottes Welt, Gottes neue Welt zu bringen. Du lädst uns ein Leben mit dir zu führen, dir zu vertrauen, an dir festzuhalten in guten und in schweren Tagen und uns mit unseren Gaben und Fähigkeiten ja einzubringen, dass dein Reich gebaut wird, dass noch andere Menschen ja etwas von deiner Liebe und Barmherzigkeit erfahren und von dem, was du für uns alle getan hast. Herr, halt uns nah bei dir und lass uns in dieser Welt ein Licht sein durch das, was wir tun und was wir sagen. Amen.